Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Denkfabrik des Deutschlandfunks beschäftigt sich seit vielen Wochen in der Reihe Dekolonisiert euch mit dem Erbe des Kolonialismus, dessen Ursachen und Folgen. Am heutigen Internationalen Gedenktag zum Sklavenhandel soll es hier in Information und Musik um die Nachwirkungen des organisierten transatlantischen Menschenhandels gehen. Darüber habe ich mit dem Historiker Sebastian Jobs gesprochen, USA-Experte des John F. Kennedy Instituts der Freien Universität Berlin, und ihn gefragt, wenn wir über den Sklavenhandel von Afrika, vor allem nach Amerika, sprechen, wo sieht man heute noch die Folgen?
Ich finde es wichtig, dass wir uns erstmal vor Augen führen, um welchen Umfang es sich dort handelt. Es sind nämlich beinahe 300 Jahre, in denen über 12 Millionen Menschen aus Afrika entführt, versklavt und über den Atlantik verschifft worden. Und die Effekte waren erstmal merklich, vor allem in Afrika selbst, ein demografischer Effekt, nämlich in den Regionen, aus denen diese Menschen stammten. Dass junge Männer vor allem fehlten dann für den wirtschaftlichen Aufbau oder für die Entwicklung oder eben auch für die Bevölkerungsentwicklung. In den USA ist diese Erfahrung der Beginn einer Erzählung, die im Leben von Afroamerikanern bis heute eine große Rolle spielt, nämlich das Gefühl, nicht Herr oder Frau über das eigene Leben zu sein, über Leib und Leben zu sein. Und das sieht man heute immer noch. Wenn bestimmte Wohnorte nicht verfügbar sind oder zugänglich sind für Afroamerikaner, wenn es um Benachteiligung von Gesundheit, Versorgung geht oder eben um Polizeigewalt, immer wieder ist diese Erfahrung von Verletzbarkeit und Ohnmacht über Leib und Leben sichtbar und eben auch dieses Gefühl von Fremdsein im eigenen Land, das Nicht-Dazugehören, was eben auch damit zusammenhängt, dass Schwarzsein teilweise in einem Subtext immer noch mit Afrika verbunden wird. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass zum Beispiel Donald Trump Anfang der 2010er Jahre die Herkunft von Barack Obama als amerikanischem Staatsbürger infrage gestellt hat, da spielt diese Erzählung vom Fremdsein eine große Rolle.
Wenn wir jetzt vor allen Dingen auf die Sklaverei und den Sklavenhandel Richtung Amerika gucken, diese 300 Jahre, die Sie auch angesprochen haben, inwiefern hat sich dieser Sklavenhandel eigentlich unterschieden von anderen Epochen? Also Sklaverei und Sklavenhandel gibt es ja schon doch seit einigen tausend Jahren.
Ja, das liegt nahe, der Vergleich irgendwie zu sagen, im Römischen Reich gab es ja auch schon Sklaverei und in den Ländern Nordafrikas gab es ja auch Sklaven, aber zwei Elemente sind ganz wichtig für das Verständnis der Sklaverei in Nordamerika und die sind auch einzigartig für die Sklaverei als Institution in Nordamerika. Nämlich die rechtliche Annahme, dass ein Mensch zum Eigentum eines anderen Menschen wird und zweitens, dass dieser Status erblich ist, also das Kind einer versklavten Frau wurde wieder ein unfreier Mensch, wurde wieder ein Sklave. Und die Implikationen davon sind sehr weitreichend. Also zum einen dieser Eigentumsaspekt führt dazu, dass diese Individuen rechtlich nicht gleichgestellt waren. Es gab eigene Gesetze, sogenannte Slave Codes, die das Alltagsleben von schwarzen Menschen in Nordamerika reguliert haben. Von der Kleidung, wie sie sich bewegen durften, bis zum Familienleben. Also schwarze Menschen durften nicht rechtlich gleichgestellt heiraten und dadurch konnten zum Beispiel schwarze Familien durch die sogenannten Besitzer oder sogenannten Sklavenhalter einfach auseinandergerissen werden und Kinder konnten verkauft werden, weil es ja Eigentum war. Das zweite, dieser Erblichkeitsstatus von Sklaverei, hat genauso Auswirkungen auf das Besitztum, aber auch nicht zu vergessen einen Aspekt für die Definition oder für den Status von schwarzen Frauen. Diese konnten nämlich risikofrei von weißen Männern sexuell missbraucht oder verfügbar gehalten werden, weil es ja ohne Risiko war, ein Kind mit einer Sklavin zu zeugen, denn das Kind würde ja den Besitzstatus des Sklavenhalters nicht in Frage stellen, da es ja keinerlei Rechte hatte, sondern wieder ein Sklave sein würde.
Sieht man denn auch da, dass sich das bis heute auswirkt? Also wenn man jetzt zum Beispiel auch mal den Status der afroamerikanischen Frau betrachtet, also welchen gesellschaftlichen Stellenwert die afroamerikanische Frau hat, gibt es da auch gewisse Kontinuitäten im Hinblick auf Betrachtungsweisen, auf Klischees?
Ja, die Klischees, die haben wir eigentlich in den letzten Tagen sehr, sehr gut gesehen, als nämlich Donald Trump auf die Kandidatur von Kamala Harris reagiert hat. Er hat sie sofort als angry und nasty woman, also als wütend und als unliebsame, eklige Frau bezeichnet. Und das ist ein ganz klares Stereotyp, was in der Popkultur in den USA sichtbar ist im 20. Jahrhundert, dass Frauen, schwarze Frauen, immer laut sind und ein bisschen zu aktiv und eigentlich nicht ihren Ort kennen in der Gesellschaft, der eben nicht gleichberechtigt ist. Und deswegen ist es ganz interessant zu sehen, wie sich Kamala Harris präsentiert hat in ihrer Nominierungsrede letzte Woche. Da hat sie sich nämlich als Mutter dargestellt zum Beispiel. Also eine ganz klassische Rolle, die für alle in den USA verständlich und dekodierbar ist als Mittelstand, gute Frau, als Bürgerin der Vereinigten Staaten. Also insofern kann man das sehen, wie bestimmte Muster und Grundannahmen und Stereotype und Klischees zum Beispiel über das schwarze Frausein bis heute nachwirken und benutzt werden von jemandem wie Donald Trump.
Ein wichtiges Argument der Black Lives Matter-Bewegung, aber ich glaube auch breiter gesellschaftlich gesehen, ist, und das ist eine Tatsache, dass die afroamerikanische Bevölkerung, die Sklaven damals, wirklich massiv daran beteiligt sind, dass Amerika wirtschaftlich so aufgestiegen ist, dass der Erfolg Amerikas letztlich auf der Sklaverei beruht. Jetzt sehen wir aber heute, dass die schwarze Bevölkerung, die afroamerikanische Bevölkerung nach wie vor nicht gänzlich von diesem Erfolg profitieren kann. Wieso eigentlich nicht?
Ja, es gibt bis heute strukturelle und organisatorische Diskriminierungsformen, unter denen Afroamerikaner leiden. Also organisatorisch, dass ihnen bestimmte Karrierewege versperrt sind. Selbst wenn sie ein schwarzer Mann sind, der studiert hat in Harvard, haben sie immer noch Schwierigkeiten, einen gleichwertigen Job zu bekommen wie jemand, ein weißer Mann, der da studiert hat in Harvard. Das ist einerseits diese Diskriminierung und andererseits würde ich aber dem gerne noch was hinzufügen, was nämlich die Sichtbarkeit des Anteils am Aufbau dieser Vereinigten Staaten angeht. Also Sie haben jetzt den wirtschaftlichen Beitrag von Afroamerikanern hervorgehoben und das ist ganz, ganz wichtig, gerade in der Frühzeit, zum Beispiel in der Landwirtschaft, der Anbau von Tabak oder später Baumwolle, diese arbeitsintensiven Produkte konnten nur profitabel gestaltet werden durch die Ausnutzung unfreier Arbeit von Afroamerikanern. Aber es gibt eben auch Beiträge an anderer Stelle, über die ganz oft nicht gesprochen wird. Schwarze Soldatinnen haben seit dem Bürgerkrieg für dieses Land gekämpft. Nicht nur seit dem Bürgerkrieg, sondern im Prinzip seit dem Unabhängigkeitskrieg haben schwarze Soldatinnen für das Land gekämpft und für lange Zeit ohne die rechtliche Gleichstellung zu haben. Erst seit den 1960er Jahren ist das einigermaßen geregelt. Oder schwarze KünstlerInnen und Intellektuelle haben auch dazu beigetragen, dass was gerade im Ausland als zum Beispiel ureigenamerikanische Musik oder Literatur wahrgenommen wird. Und das wird oft nicht anerkannt. Und das ist eine der wichtigsten Dinge, die zum Beispiel Präsident Obama während seiner Amtszeit gemacht hat, dass er diesen Menschen, Intellektuellen und KünstlerInnen, Sichtbarkeit verliehen hat, indem er sie zu Konzerten und Lesungen eingeladen hat oder auf Empfänge. Insofern ist diese Anerkennung des Beitrags von schwarzen AmerikanerInnen an vielen Stellen bleibt sie unsichtbar und nicht anerkannt.
Trotzdem ist ja das amerikanische Narrativ geprägt von Selbstbestimmung und von Freiheit. Wieso funktioniert das so gut, obwohl doch mittlerweile die Sklaverei durchaus wissenschaftlich auch schon aufgearbeitet wurde?
Also wenn wir in die Frühzeit der Vereinigten Staaten und in die Kolonialzeit schauen, dann sind die Begründungen für Sklaverei sehr, sehr vielfältig. Da gibt es religiöse Begründungen, da gibt es kulturelle Begründungen oder eben auch den Verweis auf Zivilisation, dass schwarze Menschen nicht zivilisatorisch gleichgestellt sind und die Anleitung im Prinzip brauchen von weißen Menschen. Das sind Begründungen, warum es Sklaverei bedarf, aber letztlich ist es schon in der amerikanischen Revolution, ist der Schutz von Eigentum eines der wichtigsten Elemente. Und das betraf eben auch versklavte Männer und Frauen und Kinder, die zu dieser Zeit wesentlich zum phänomenalen Wohlstand dieses Landes beigetragen haben.
Nun ist der Sklavenhandel schon lange verboten. Moderne Sklaven gibt es aber nach wie vor. Wie würden Sie das einschätzen, jetzt nochmal sozusagen zurückkommend auf den internationalen Gedenktag zum Sklavenhandel? Hat sich letztlich gar nicht so viel geändert oder hat sich nur strukturell was geändert, aber die Bedingungen für Menschen, die in sklavenähnlichen Situationen, Positionen arbeiten, ist noch wie vor 200, 300 Jahren?
Als Historiker muss ich natürlich sagen, dass das unterschiedlich ist, dass gerade der amerikanische Fall mit erblicher und Besitztumssklaverei natürlich was ganz anderes ist als zum Beispiel Menschen, die heute in Pakistan Fußbälle nähen unter schrecklichen Arbeitsbedingungen oder in den Textilfabriken in Bangladesch arbeiten. Aber eine Ähnlichkeit sehe ich doch, und das ist eben die Sichtbarkeit. Für uns ist es relativ einfach, wenn ich hier in einen Laden gehe in Deutschland, die Augen zu verschließen vor den Arbeitsbedingungen. Und das ist ähnlich zur Sklaverei. Man konnte sich relativ gut abwenden davon in den USA und seinen Status und sein Leben weiterführen. Und das ist genau der Punkt, was heute ja auch mit der Black Lives Matter-Bewegung eine wichtige Sache ist, dass Sichtbarkeit hergestellt wird für die alltäglichen Diskriminierungen von Afroamerikanern, die viele Weiße nicht zu erleiden haben und für die ihnen oft der Blick und der Sinn fehlt.
Wie sieht es eigentlich mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung von Sklaverei und Rassismus aus? Und auch mit dem Museum? Ich frage das deswegen, weil Hanno Rauterberg in der Neuen Zeit beklagt, dass in Deutschland sozusagen jedes Nischeninteresse einen Platz im Museum bekommt, der Kolonialismus aber eigentlich gar nicht stattfindet.
Ja, das ist ganz interessant, dass es da durchaus Ähnlichkeiten gibt in den USA und in Westeuropa, nämlich dass es eine gewisse Stille gibt zu diesen Themen. Zum Beispiel für das Erbe von Lynchings gibt es erst seit einigen Jahren ein zentrales Denkmal, auch nicht in Washington, sondern in Alabama. Und genauso tun sich europäische Staaten ja durchaus immer noch schwer damit, koloniales Erbe aufzuarbeiten. Wenn ich an das britische Empire denke, das immer noch teilweise glorifiziert wird, in dem Sinne, dass es die sogenannte westliche Zivilisation in alle Welt getragen hat. Oder eben in Deutschland, wo das koloniale Erbe bis heute eigentlich fast so was wie klein geredet wird. Und solche Dinge wie der Genozid an Herero und Nama oder die Herkunft verschiedener Museumsobjekte eigentlich ganz lange Zeit überhaupt kein Thema waren.
Der Historiker Sebastian Jobs über den transatlantischen Sklavenhandel und seine Auswirkungen bis heute.